liebe ja von Einlegen gleich zu Botox kommen.
In meinem Vorratskasten ist einmal eine Flasche mit Knoblauchöl explodiert, das zu gern begonnen hat.
Und dann musstest du leider umziehen.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Antonia Raut.
Ich bin Franziska Zoedl.
Und wir reden diese Woche übers Einlegen und Einkochen. Und zwar nicht nur, weil das im Spätsommer all die Glücklichen, die einen Garten haben oder zumindest einen Balkon, beschäftigt, sondern noch aus einem anderen Grund.
Genau, es gab in Italien zuletzt einige Todesfälle, weil beim Einlegen und Einkochen oftmals nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Was da passiert ist und wie man sich das ganze Jahr über eingelegtes oder fermentiertes Gemüse freuen kann und keine Angst haben muss, darüber reden wir mit Pia Kruckenhauser. Sie leitet das Gesundheitsressort beim Standard und sie ist obendrein auch noch begeisterte Einlegerin und Fermentiererin und alles andere auch noch. Herzlich willkommen, liebe Pia.
Hallo Franziska, hallo Antonia.
Ja, Pia, kommen wir mal zum Tragischen. Es reden ja derzeit hauptsächlich die Leute übers Einlegen, wenn es um Botulismus geht. Da gab es ja, wie schon erwähnt, in Italien einige Fälle. Was ist das überhaupt und was ist da passiert?
Also es gab konkret 3 Todesfälle in Italien, 2 in Süditalien, ich glaube in Kalabrien und einen auf Sardinien. Und ich weiß von über 20 Personen, die aufgrund von Botulismus ins Krankenhaus mussten. Das ist eine Vergiftung, und zwar eine ziemlich unangenehme, potenziell tödliche, die wird durch das Bakterium Clostridium botulinum ausgelöst. Dieses Bakterium kommt wirklich überall auf der Welt vor, im Boden, im Wasser, auf Gemüse, also es kann überall sein. Und das ist ein sporenbildendes, anaerobes Bakterium, das heißt, es wächst ohne Sauerstoff. Und deshalb kann es sich im Vakuum oder in luftdichter Verpackung vor allem besonders gut vermehren.
Das heißt, das wird dann eben ein Thema, wenn man Dinge einlegt, luftdicht verschlossen stehen lässt, da kann sich das dann zu einer Gefahr entwickeln.
Genau, das klassische Einmachen und Konservieren, wie das aber seit Jahrtausenden eingesetzt wird und die Menschheit ist noch nicht ausgestorben. Also ich gebe hier mal ein bisschen Entwarnung. Aber ich erkläre noch kurz, wie es zu diesem Botulismus kommt, weil dieses Bakterium eben, Clostridium botulinum, bildet eines der stärksten bekannten Gifte überhaupt, das sogenannte Botulinumtoxin. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob das irgendwas mit Botox zu tun hat, ja, das ist das Gleiche. Wobei man natürlich sagen muss, dass Botox ein Markenname ist und dass das künstlich hergestellt wird und das ist auch ganz, ganz stark verdünnt und es wird vor allem nicht in die Nerven gespritzt, sondern in die Muskeln. Es lähmt den Muskel und dadurch kann sich der nicht mehr so gut bewegen und kann auch keine Falten mehr bilden. Und es gibt bei Botox natürlich Nebenwirkungen. Es kann auch zu vorübergehenden Lähmungen kommen, selber ein sehr seltener Fall. Aber insgesamt ist es wissenschaftlich-medizinisch wirklich gut erforscht und wird ja auch medizinisch eingesetzt bei Migräne etwa. Und da muss man sich jetzt mal keine Sorgen machen. Kann man andere Fragen stellen, aber wegen der Sicherheit ist es jetzt nicht das Problem.
Ich liebe, wie wir von Einlegen gleich zu Botox kommen. Ich finde, mir gefällt der Gesprächsverlauf extrem.
Ich hätte jetzt zwar auch gleich viele Fragen, aber bleiben wir vielleicht bei der Marmelade.
Vielleicht mal eine Fortsetzungsfolge
zu
dann.
Botox und Hyaluronfillern machen wir mal eine eigene Folge.
Genau. Unbedingt, da ist das Interesse sehr groß bei
also
uns.
Also vom uns selber konservieren wieder zurück zum Obst konservieren. Wie riskant ist es denn jetzt wirklich, Marmelade einzukochen, Gemüse einzulegen, Chiliöl herzustellen?
Ja, also ich führe trotzdem noch kurz diesen Botulismus zu Ende. Wir verheddern uns ein bisschen oder verzetteln uns, aber naja.
Es soll öfter vorkommen, ja.
Das ist okay. Wenn man eben dieses Nervengift isst, in Konserven eben, da reichen dann schon etwa 10 Nanogramm. Das ist wirklich der Bruchteil eines Millionstel Gramms für einen tödlichen Ausgang. Also oh, wow. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr giftig. Da muss nicht viel drinnen sein. Das Gift blockiert die Signalübertragung zwischen den Nerven und den Muskeln und erste Symptome treten dann meist so nach 12 bis 36 Stunden auf, manchmal sogar schon früher. Kommt darauf an, wie viel davon man verzehrt hat und dann kommt es zuerst zu sehr unspezifischen Beschwerden. Das sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, also klassische Lebensmittelvergiftungssymptome. Und dann kommen aber neurologische Anzeichen. Das sind so typisches verschwommenes oder doppeltes Sehen, Schluckstörungen, undeutliche Sprache und auch eine veränderte oder heisere Stimme. Und weitere Anzeichen sind Mundtrockenheit, herabhängende Augenlider und weite, so lichtstarre Pupillen.
Ich habe schon 7 von 10 Symptomen jetzt als alte Hypochondrin.
Also Also ich kann das nicht bestätigen, du sitzt mir gegenüber, ich sehe nichts okay. davon.
Ja, das herabhängende Augenlid, das würde mir Sorgen machen.
Also früher war das vor allem als Wurstvergiftung bekannt. Botulus ist nämlich lateinisch für Wurst. Und im 19. Jahrhundert hat es einige Vergiftungen aufgrund von Blut- und Leberwürsten gegeben, vor allem in Süddeutschland. Da gab es regelrechte Vergiftungswellen, weil in diesen luftdichten Umhüllungen sich das Bakterium ideal vermehren konnte. Inzwischen ist das bei Wurst sehr unüblich, also es wird ja auch professionell verarbeitet, aber man kennt die Vergiftung eher aus Konservendosen, die unsachgemäß eingemacht worden sind.
In Italien war es ja, soweit ich weiß, der Stängelkohl.
Chimidi Rapa schmeckt hervorragend.
Und ist oft wirklich auch vegan, bin ein großer Fan,
ja,
richtig.
Hervorragend. Der Tobi Müller, der ja auf der Standard.at einen Blog, also viele Rezepte schreibt, der hat ein hervorragendes Rezept auf der Standard.at. Ich habe das zufällig gefunden, weil mir dieser Stängelkohl, den ich nicht kannte, begegnet ist. Schmeckt sensationell.
Werden wir natürlich verlinken.
Gesunde Bitterstoffe.
Perfekt. Jetzt hast du es ja eh schon anklingen lassen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass einem von Eingelegtem was passiert. Wie macht man es denn ganz richtig?
Wichtig ist Hitze. Also dieses Bakterium ist nicht hitzebeständig. Es bildet zwar Sporen aus, die ein bisschen hartnäckiger sind, aber auch die kann man zerstören. Und bei 80 Grad, wenn man es auf 80 Grad erhitzt, ist gut, dann braucht es ein paar Minuten, bis es sicher ist. Bei 85 Grad ist es schon innerhalb einer Minute. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, kocht. Und zum Beispiel bei der Marmelade, die muss man ja kochen, die muss man sogar mehrere Minuten sprudelnd kochen. Da ist wirklich alles tot, was irgendwie drinnen sein kann. Außerdem desinfiziert man ja die Gläser vorher. Das heißt, man füllt die kochend heiß ein, man füllt sie sehr hoch an, man schraubt es zu, damit der Vakuum drinnen geht. Also, dass von einer Marmelade, dass in einer Marmelade Botulismus entsteht, das ist quasi auszuschließen und das habe ich auch wirklich noch gar nie gehört. Umgekehrt, weil wir jetzt gesagt haben, erhitzen. Man friert ja auch gerne Dinge, um sie haltbar zu machen. Einfrieren tötet sie nicht ab. Also die Sporen können beim Einfrieren weiterleben und wenn man es dann rausholt, dann können sie sich wieder entwickeln und Gifte bilden. Deshalb ist es auch wichtig, dass man alles, was geöffnet ist, im Kühlschrank lagert und nicht zu lange aufhebt, weil sonst sich da eben, wenn Sporen drinnen sind, sich die entwickeln können. Also wir haben schon gesagt, Hitze zerstört. Säure mögen die Bakterien nicht. Also alles, was sauer eingelegt ist mit genügend Säure, da kann man sich auch sehr sicher sein. Zucker ist übrigens auch eine Säure, also das hilft auch. Und bei Marmelade, wir kennen das ja, gibt man oft einen Spritzer Zitrone dazu. Das ist auch gut. Oder Zitronensäure, diese körnige Zitronensäure. Salz mag es auch nicht. Also beim Fermentieren arbeitet man ja mit Salz. Da ist ausreichend Salz auch kein Problem. Und das Einzige, was ein bisschen ist, ist, kann Öl sein, weil da ist zu wenig Säure drin. Da muss man halt darauf achten, dass man wirklich, wirklich genau säubert. Also, dass man es wirklich gut säubert, die Sachen davor.
Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen Notizen gemacht im Kopf, wenn man auf Nummer sicher gehen will, Marmeladen sind total safe. Alles, was länger gekocht wird, genauso. Zucker, Essig, das saure Gemüse aus dem Garten, super. Ebenso das Chiliöl oder sowas wäre, wenn das Kritischste. Was sind da denn dann oder generell auch so die häufigsten Fehler bei allem, was das Einwecken, Einlegen, Fermentieren oder Einkochen betrifft?
Also, ich möchte es jetzt nur einmal hier for safety and law reasons sagen. Ich bin keine Mikrobiologin. Ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin. Ich bin Gesundheitsjournalistin. Ich recherchiere sehr viel. Ich habe natürlich über all diese Themen auch schon geschrieben und ich koche gerne selbst ein. Also ich koche vor allem Marmeladen ein und ich fermentiere. Gemüse einlegen tue ich eher nicht. Da ist meine Erfahrung begrenzt, aber das möchte ich nur hier anmerken. Das ist meine Erfahrung.
Alles gut, wir sind hier ein Hobby-Podcast heute.
Ja. Trotzdem, just to make sure, you know.
Also Bia, erzähl mal, welche Fehler hast denn du schon gemacht?
Ah, ja, fermentieren, das war ganz spannend. Also bei Marmelade kann man eigentlich nicht viele Fehler machen, außer dass sie nicht geliert, weil das mit dem Chili-Mittel nicht ordentlich hinhaut. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann ist sie halt flüssig. Eigentlich der schlimmste Fehler ist, dass man nicht sauber arbeitet. Das ist ja generell bei Lebensmitteln öfter der Fall, auch bei Salmonellen oder anderen Lebensmittelvergiftungen, dass man nicht genug säubert. Also deshalb immer frische Bretter verwenden, am besten aus Plastik. Ja, wir wissen, viele lieben die Holzbretter, aber die kann man halt nicht so gut in den Geschirrspüler geben. Außerdem sind sie sehr rau, da können sich in den Ritzen Bakterien sehr gut halten. Also diese Plastikregelung im Profibereich hat durchaus Sinn. Messer, immer gut abspülen, mit Spülmittel waschen und sehr heiß waschen. Die gibt mir ja eher nicht in den Geschirrspüler, weil sie sonst stumpf werden. Ich höre meinen Mann im Hintergrund, der immer steht und sie wieder schleift. Also Sauberkeit ist das alleroberste Prinzip. Und dann, wenn man sich nicht absolut sicher ist, ob es jetzt wirklich steril ist, dann kann man eine sekundäre Sterilisierung machen. Und zwar gibt man dann all die Gläser mit dem eingemachten Gut in eine Wanne mit Wasser gefüllt, stellt man rein in den Ofen und erhitzt auf, was ist nicht, 200 Grad oder so, so dass es so ein bisschen zum Köcheln anfängt und lässt es so lange drinnen, bis sich das Gesamte, bis in den Gläsern, in den Konserven kleine Bläschen aufsteigen. Weil dann, das kocht dann nicht, aber es ist so erhitzt, dass alles, was da noch einmal drinnen ist, wirklich abgetötet wird.
Wie lange sollte man das dann so lassen?
Du meinst erhitzen?
Genau.
Na, bis Bläschen aufsteigen und dann würde ich nur ein paar, 2, 3, 4, 5 Minuten dranhängen. Aber Okay. Prinzipiell, da hat es dann so 85, 90 Grad, 85 Grad, eine Minute reicht. Das ist eher, um auf niemanden sicher zu gehen, das ein bisschen länger zu lassen.
Kann man das auch mit einer Marmelade machen, die man geschenkt bekommen hat, wo man sich vielleicht nicht zu 1000% sicher ist?
Kann man, aber also bei einer Marmelade, glaube ich, ist es wirklich nicht so sehr das Thema. Also ich habe wirklich noch nie gehört, dass in einer Marmelade Botulismus ist. Aber wenn du dir nicht sicher bist, ob die geschenkte Marmelade so safe ist, dann würde sie vielleicht entsorgen.
Okay. Weil wer hat dir diese Marmelade geschenkt, Antonia?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse wenig Marmelade und habe so eine ganze Schublade mit Marmeladengläsern, wo ich oft schon nicht mehr ganz weiß, wie die den Weg in meine Wohnung gefunden haben.
Also ich esse auch sehr wenige Marmelade, aber ich koche sie leidenschaftlich ein. Und in meinem Kastel sind auch Gläser, die schon sehr alt sind, weil rund um mich gibt es Menschen, die sie sehr lieben, aber man verschenkt halt auch nicht immer alles. Vor allem, es gibt Jahre, da ist meine Einkochwut sehr groß.
Wenn wir jetzt bei dem geschenkten Gut sind, das wir alle kennen und herumstehen haben, was sind denn da Hinweise, dass womöglich was nicht in Ordnung ist?
Gibt es wenige leider. Also man sieht es nicht und man riecht es nicht. Das ist ja das Hinterhältige.
Am Botulismus jetzt speziell.
Beim Botulismus, genau. Also beim Botulismus, den riecht man nicht und den sieht man nicht. Aber es gibt manchmal Anzeichen, die ganz generell, das könnte Botulismus sein, aber auch was anderes, wenn sich eine Dose oder ein Glas, ein Deckel beim Glas so aufbläht, wenn beim Öffnen Zischgeräusche zu hören sind oder wenn das Zeug, das da drinnen ist, ein bisschen ungewöhnlich verfärbt ist. Das könnte ein Hinweis sein und das sollte man dann auf keinen Fall essen. Ich meine, mit ein bisschen Hausverstand, muss man ganz ehrlich sagen, ist es eh recht klar. Wenn das nicht gut aussieht und irgendwie so ein bisschen, dann denke ich mir, okay, vielleicht lieber nicht. Und ich rede jetzt nicht von der Erdbeermarmelade, die die Farbe verliert. Das wissen wir, das ist halt, es gibt manche Marmeladen, die sich verfärben oder auch Fleisch, das, also so Fleischkonserven, die dann mit Sauerstoffkontakt die Farbe verändern. Aber wenn das beim Öffnen irgendwie schon so komisch ist.
Gibt es eine Altersgrenze? Also weil jetzt die Antonia gesagt hat, bei ihr stehen solche Sachen schon seit ein paar Jahren in der Lade. Kann man irgendwie sagen, ne, nach 3, 4 Jahren sollte man sowieso entsorgen oder kann man das nicht so über den Kamm scheren?
Wie gesagt, ich bin auch keine Lebensmitteltechnikerin. In der EU gibt es das Gesetz, dass alles ein Ablaufdatum haben muss. Das ist der Grund, warum sogar Salz Ablaufdatum hat. Und das ist, glaube ich, ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der imkert, der hat gesagt, Honig darf nur 2 Jahre haltbar sein. Wir wissen aber, dass Honig 30 Jahre hält, wenn es ist. Also wenn das gut und ordentlich eingemacht ist, dann kann es ewig halten und oder sehr lange. Und Erzählungen, aber das ist nur Hearsay und das ist also sind die Erzählungen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, hey, ich habe ein altes Glas gefunden, jetzt habe ich gedacht, ich schaue halt mal, ob es noch gut ist. Das ist dann eine unbekannte Anzahl von Jahren irgendwo ganz hinten im Regal gestanden und sie haben es aufgemacht und trara, es war noch gut und sie haben es gegessen und sie sind nicht gestorben. Sie leben glücklich und zufrieden bis an ihr Ende.
Aber ob es gut war, wissen wir nicht.
Nein. Aber so.
Aber sie sind nicht am Botulismus gestorben. Also man kann da, das ist ein bisschen hinschauen, so ein bisschen das natürliche Ekelgefühl, das wir haben, befragen. Und wenn das sagt, hey, alles safe, gut.
So im Sinne von, wenn es klare Anzeichen gibt, dass was nicht passt, dann hören wir da natürlich drauf. Oder wenn die Herkunft sehr fragwürdig ist. Aber grundsätzlich, wenn gerade eben bei der Marmelade das Glas Zwetschgenmarmelade von vor 4 Jahren noch gut ausschaut, gut riecht und bei der kleinen Kostprobe auch noch gut schmeckt, dann ist es wahrscheinlich noch gut.
Ja, ziemlich sicher. Es gibt eine Sache und da soll man wirklich keine Kompromisse machen, das ist Schimmel. Ich meine, Schimmel sieht man sofort, insofern ist es eh keine Frage, aber wir kennen alles noch so diese Ratschläge, na ja, dann ist das großzügig weg und damit dann kannst du den Rest noch essen. Nein, das sollte man nicht tun, weil das, was man oben sieht, ist ja nur der Schimmelpilz. Die Sporen sind schon überall und je flüssiger etwas ist oder je poröser, wie zum Beispiel Brot, ist ja so luftig, da ist der Schimmel überall drinnen und der kann einfach keine akuten, aber chronische Vergiftungserscheinungen auslösen. Gerade für Menschen, die immungeschwächt sind oder so, kann das wirklich problematisch sein. Also bei Schimmel und auch wenn es nur ganz wenig ist und wenn es einem wirklich leid tut, bitte entsorgen.
Aber das heißt, der Schimmel bei irgendwas Eingelegten oder Eingekochten ist der ultimative Hinweis drauf, da wurde nicht sauber gearbeitet.
Naja, der entsteht ja meistens erst, also wenn er schon drinnen ist, wenn man es aufmacht, dann definitiv. Und wenn er entsteht, wenn man es aufmacht, ja, ich meine, viele, wir kennen das, die Marmelade, dann fahren die Leute mit dem Buttermesser rein oder mit dem abgeschleckten Löffel oder so. Das sollte man besser nicht tun. Und wenn er dann einmal da ist, bitte entsorgen.
So, dann kommen wir wieder zum selber Einkochen. Was ist denn, wenn wir jetzt so in unsere Gärten schauen, zum Einkochen, Einlegen, vielleicht auch für Anfänger besonders geeignet?
Prinzipiell kann man alles einmachen, konservieren oder auch fermentieren. Man muss da einfach ein bisschen herumexperimentieren. Also Obst haben wir schon gesprochen, quasi alles. Gemüse eigentlich auch. Beim Gemüseeinlegen habe ich eh schon gesagt, bin ich nicht die Expertin, aber sauer eingelegtes Gemüse, das wird übergossen und gekocht und das ist auch alles recht easy. Wo man ein bisschen aufpassen sollte, sind Gemüsesorten, die per se keine Säure enthalten. Bohnen zum Beispiel oder Spargel, weil die eben, da muss man auf jeden Fall Säure zugeben, sonst könnte das irgendwie ein bisschen problematisch sein. Und ansonsten ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Hast du ein Lieblingsfermentier- oder Einlegprodukt, Franziska, das du gerne machst?
Also ich bin nicht so gut aufgestellt persönlich. Ich habe Salzzitronen angefertigt und ich gehe davon aus, dass die safe sind, weil Salz haben wir ja jetzt gehört. Und ich bin glückliche Empfängerin von allerlei Fermentierten, was mein Papa so herumexperimentiert. Also vom Kürbis, also eigentlich alles, was er im Garten findet, wird bei uns fermentiert und ich liebe es wirklich sehr.
Mhm. Ja, ich bin beim Fermentieren eher so bei den Basics noch, weil unser erstes Fermentiergut in Corona.
Natürlich.
Klassiker.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich habe meiner Mutter schon zugeschaut, wie sie Sauerkraut fermentiert hat. Also ich kenne das schon lange, aber ja, in Corona, da hat mein Liebster die glorreiche Idee gehabt, er fermentiert jetzt Spargel und Knoblauch.
Mm. Spannend, ja.
Und ich kann das irgendwie schon riechen.
Und er hat auch Salzzitronen fermentiert, die okay waren, aber die immer irgendwie trotzdem, es ist nicht so mein Geschmack, aber auf jeden Fall Spargel und Knoblauch. Das ist dann zuerst sehr lange unberührt herumgestanden. Der Knoblauch ist dann so grün geworden. Mm. Also das dürfte an sich kein Problem sein, habe ich recherchiert, aber das schaut halt nicht schön aus. Und irgendwann haben wir dann in eine so eine Gemüsepfanne hineingegeben, damit es quasi safe ist, weil es eh erhitzt ist. Es war sehr grauslich.
Ein einmaliger Versuch. Man muss was riskieren, ja, im Leben.
Genau. Und den Spargel haben wir dann rausgeholt und dann ihn angeschaut. Der war so labbrig und sagt, danke, nein.
Wir gehen essen. Aber Antonia, ich weiß, du liebst Essiggurkel, oder?
Ich liebe Essiggurkel und was ich selber zwar noch nicht einlegen oder fermentieren kann, was aber ein Freund von mir immer macht und wo ich zum Geburtstag dann immer Gläser bekomme, sind so eingelegte rote Zwiebel, die man zum Beispiel auch manchmal, wenn man Tacos essen geht, raufgeben kann. Und das ist anscheinend ziemlich einfach, die so einzulegen. Man sollte sie halt nicht zu lange stehen lassen. Bin ich ein großer Fan. Wenn ich jetzt was ausprobieren würde, würde ich mich daran wagen. Falls da wer Tipps hat, gerne an uns schicken. Ich bin da noch ganz am Anfang.
Aber das heißt, ich soll das Zwiebelglas in meinem Kühlschrank, das ich geschenkt bekommen habe, endlich konsumieren. Weil das ist sicher safe, das weiß ich. Die Herstellerin arbeitet ordentlich, aber es steht schon eine Weile drinnen.
Schmeckt extrem gut, auch wenn es so heiß ist, eben das zum Beispiel so auf einen Salat mit ein bisschen Feta oder so draufgeben. Kann ich empfehlen.
Ja. Klingt super. Und wer mir jetzt schon total inspiriert ist von unseren Ausführungen, Pia, welche Grundausstattung braucht es denn eigentlich, dass man einkochen, einlegen, einmachen kann?
Also eigentlich wirklich wenig. Ich habe mir dann also meine Einweg-Karrierefahrt aufgenommen hat, mit Metalltrichter in unterschiedlichen Ausführungen zugelegt, also schmal, breit, groß, klein, damit, weil die Plastiktrichter, die verfärben sich, die werden dann irgendwann so rau, man weiß nicht, was da rauskommt. Also Metalltrichter gibt es wirklich günstig in allen Größen, eine gute Investition. und vor allem sind sie wirklich gut zu reinigen. Ein Lebensmittelthermometer schadet nicht. Also das sind die Thermometer, die man dann reinstecken kann und dann weiß man, wie viel Grad es hat, zum Beispiel beim Gewürzöl machen. Ein feinmaschiges Sieb, weil manchmal muss man etwas abseihen, habe ich auch schon Erfahrungen dazu gemacht. Und weil ich jetzt schon dreimal, glaube ich, oder viermal selbst Sauerkraut gemacht habe, haben wir uns so einen speziellen Tontopf im Lagerhaus gekauft. Der hat 5 Liter Fassungsvermögen. Das ist ein Tontopf, der so schmal und hoch ist und das oben so eine Rille, die, wo man den Deckel raufsetzt und da kann man rundherum Wasser geben und dadurch kommt nichts rein. Und da sind dann nur 2 Tonsteine drinnen, die das beschweren, das Sauerkraut, damit das unten drinnen bleibt und nicht an die Luft kommt. Aber abgesehen davon braucht man nicht viel. Hände.
Was die kreativeren Zugänge angeht, hast du jetzt ja mit Knoblauch und Spargel schon nicht so die tollen Erfahrungen gemacht. Aber was war denn vielleicht so das überraschendste Rezept, das funktioniert hat, das du weiterempfehlen würdest?
Ich kann euch sagen, was ich so konserviere. Beim Fermentieren setze ich auf Kraut und Rüben, da kann man nicht viel falsch machen. Vielleicht einmal Karotten und Kimchi habe ich noch nicht gemacht, aber schauen wir mal Kürbis. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Man gibt einfach so viel Salz dazu, dass es salzig schmeckt, aber nicht versalzen und dann knetet man so lang, bis genug Wasser rausgekommen ist, dass das bedeckt ist und dann gibt man es wo rein. Und da muss man halt einfach ein bisschen warten. Je nachdem, Rüben zum Beispiel fermentieren sehr schnell, die sind in 5-6 Tagen fertig, Sauerkraut kann bis zu 6 Wochen dauern. Schmeckt aber hervorragend. Man muss einfach ein bisschen herumexperimentieren und, wie ich auch schon gesagt habe, keine Scheu haben, etwas wegzuwerfen. Und wichtiger Tipp vielleicht noch beim Fermentieren, da kann es zur sogenannten Kammhefe kommen. Das ist so ein weißlicher Belag, der auf den ersten Blick ein bisschen ausschaut wie Schimmel und man denkt sich, oh Gott, fuck, jetzt ganze Arbeit umsonst. Wenn man dann genauer hinschaut, das Schimmel hat ja so ein bisschen pelzige, poröse irgendwie Oberfläche und diese Kammhefe ist sehr durchgehend. Das ist einfach ein Hefepilz, der völlig harmlos ist, der halt vielleicht nicht so schön ausschaut, aber der wirklich nichts tut und der verändert nicht einmal wirklich im Geschmack was. Beim Fermentierten, das sind ja Milchsäurebakterien, also da ist Hefe auch dabei und das kann man einfach, da muss man halt ein bisschen schauen, ist es eh kein Schimmel und dann...
Ich habe es jetzt gerade noch gegoogelt und es schaut eher ein bisschen aus, als hätte man Staubzucker über was drüber kaut, finde ich.
Also ich habe die Kammhefe schon gehabt, bei uns war es immer so ein bisschen kompakter als der Schimmel. Also man muss das so ein bisschen, aber man sieht dann recht schnell ganz klar, es ist kein Schimmel. Aber wie gesagt, der erste Blick war so, oh Gott, super.
Ja. Ganze Mühe umsonst.
Und ansonsten, eben, kann ich euch noch erzählen, was ich so einmache. Über das Fermentieren haben wir eh schon geredet. Ich habe Kräuteröl gemacht. Das sollte man erhitzen. Nicht nur wegen den Bakterien, die da drinnen sein können, sondern auch, weil es sonst zu schimmeln anfangen kann. Weil im Chili, im Knoblauch, wo auch immer, es ist ja Flüssigkeit drinnen. Und nur wenn es in Öl eingelegt ist, heißt das nicht, dass es nicht schimmeln kann. Außerdem beginnt es zu gären womöglich. Und in meinem Kasten, in meinem Vorratskasten, ist einmal eine Flasche mit Knoblauchöl explodiert, das zu gären begonnen hat.
Und dann musstest du leider umziehen.
Nicht ganz, aber ich habe sehr lange geputzt. Und es war am 26. Dezember um 1 in der Früh, nachdem die Familienmeute abgezogen war und ich noch ein bisschen in Ruhe gesessen bin. Mein Mann hat schon geschlafen. Und ich bin dann noch so ein bisschen gesessen, war ein bisschen runtergekommen. Dann macht es Peng. Und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt?
Das sind auch noch die Rauhnächte, gell? Ja. Also die alte abergläubische Antonia wird da schon wieder sagen,
Es war einfach der gegorene Knoblauch, weil mir niemand gesagt hat, dass man das, mir hat gesagt, einfach den Knoblauch einlegen und dann funktioniert das. Was man nicht dazu gesagt hat, ist, dass man das erhitzen sollte, so auf 60 Grad. Dafür braucht man das Lebensmittelthermometer. Ich mache auch regelmäßig Eierlikör. Das funktioniert super gut, aber man braucht ein Sieb, ein sehr feinmaschiges. Mhm. Und wenn man es auch nur einen Hauch zu viel erhitzt, was schnell passiert, dann entstehen so ein bisschen Bröckel drinnen und wenn man es länger zu viel erhitzt, dann hat man hochprozentige Eierspeisen nicht so gut. Auch schon passiert. Aber das funktioniert sehr gut. Und was auch super funktioniert, und ich sage das hier jetzt noch einmal, meine Erfahrung ohne Gewehr, nachmachen auf eigene Gefahr, ich tue Fleischsugo einmachen. Und zwar, ich bin ja im Gegensatz zu dir, Franziska, Fleischesserin. Antonia, du isst auch Fleisch.
Ich nehme gerne ein Glas, wenn das die Frage ist.
Es kommt auch sicher nicht in die Lade mit der Marmelade.
Nein, das muss in den Kühlschrank. Aber das ist auch super, man macht einfach das Sugo und dann füllt man es kochend heiß in die Gläser, dreht die zu, dann hört man eh dieses typische Klacken, wenn das Vakuum reingeht. Genau. Und dann gibt man es in den Kühlschrank und irgendwann einmal habe ich ein Glas vergessen und 2 Jahre später rausgeholt und eben, es war gut.
Wahnsinn.
Das Einzige, was man nicht tun darf, ist, die Original-Bolognese ist ja mit Milch oder mit Schlagobers, gibt man da dazu. Das sollte man nicht tun. Oder auch wenn man Suppen einmacht, also ich mache Suppen ein und so in Konservengläsern, ist super praktisch, weil aufdrehen, erhitzen, fertig. Aber keine Milchprodukte hinzugeben, weil das kann sauer werden. Trotz Kühlung und trotz, also das kann passieren und das ist mir auch schon passiert. Und dann ist es zwar nicht schlecht, aber es schmeckt halt grauslich.
Okay, ich habe jetzt eine lange Liste im Kopf mit Dingen, die ich ausprobieren will. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Franziska.
Es ist fast so schlimm wie damals bei Corona. Ich werde auch wieder anfangen, dass ich wie wild Sachen einlege, die ich dann eventuell esse und eventuell nicht. Die Salzzitronen stehen schon länger.
Ich esse nicht mal wirklich viel Marmelade, bin aber heuer im Juni um 8 in der Früh, ich bin kein Morgenmensch, um 8 in der Früh ins Erdbeerland gefahren, weil es hatte mich ungefähr 35 Grad im Schatten gehabt um 11 Uhr und habe im Schweiße meines Angesichts und in meinem nicht sehr stabilen Kreislauf bei Hitze 7 Kilo Erdbeeren pflückt. So irre bin ich. Und verschenkt es dann.
Wie viele Gläser Marmelade sind das worden?
13. Aber durchaus große.
Nicht schlecht. Antonia und ich sind auf jeden Fall inspiriert. Liebe Pia, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
Danke euch.
Danke euch fürs Zuhören.
Und das nächste Mal reden wir über Botox.
Unbedingt. Wir freuen uns auf die große Botox-Nicht-Botulismus-Folge. Alle, die dazu Fragen haben, können uns natürlich auch gern schreiben an besserleben@derstandard.at oder natürlich auch noch eure liebsten Einwegrezepte.
Wir freuen uns auch über andere Themenvorschläge, über Feedback und Kritik und auch über 5-Sterne-Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Produziert worden ist diese Folge von Christoph Neuwirth.
Ciao.
Baba.
Ciao.